Wir haben im Vers 5 gesehen, wie Gottes Macht den Glaubenden bewahrt. Und hier steht jetzt eben dieses Wort, dir durch Gottes Macht durch Glauben bewahrt werde zur Errettung. Es sind Glaubende, die Gott rettet. Es wird kein Ungläubiger gerettet werden. Wer glaubt, hat ewiges Leben, wer nicht glaubt, hat nicht ewiges Leben. Es wird keiner, der keinen Glauben hat, im Himmel sein. Ja, Gott bewahrt uns durch seine Macht. Aber das geschieht, indem wir glauben. Gott wird uns nicht beschlagnahmen, seine Hand auf uns legen und uns wie die toten Hunde durch die Zeit schleppen und nachher am Ende ins Heiligtum fallen lassen. Plumps. Sondern seine Methode ist die, dass er in unseren Herzen Glauben weckt und dass wir durch Glauben und Gehorsam den Weg mit ihm gehen und am Ziel ankommen. Ohne Glauben wird niemand gerettet werden. Aber Gott sorgt dafür, dass unser Glaube nicht aufhört. Gott sorgt dafür, er, der in unseren Herzen den Glauben geweckt hat, die Flamme des Glaubens entzündet hat, dass diese Flamme nicht erlischt. Er sorgt dafür, dass der Glaube nicht aufhört. Und das hat Petrus selbst an sich erlebt und erfahren. Wir schlagen darum diese Stelle noch einmal auf im Lukas-Evangelium im Kapitel 22. Vers 31 und 32, da haben wir den Feind. Und wir wurden vorhin daran erinnert, dass Feinde uns umstellen, uns übel wollen, aber Gott hält Wache über uns. Der Herr sprach: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euer begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, auf dass dein Glaube nicht aufhöre. Und so sorgt der Herr dafür, dass unser Glaube bleibt. In Römer 10, Vers 17 steht: Der Glaube ist aus der Verkündigung, die Verkündigung durch Gottes Wort. Also Glaube ist nicht etwas, das wir produzieren können. Der Glaube wird in den Herzen geweckt durch Gottes Wort. Gottes Wort hat diese Macht. Gottes Wort, das die Macht hatte, die Welten ins Dasein zu rufen. Dieses Wort hat die Macht, in einem toten Herzen, wo keine Antwort kommt, Glauben zu wecken. Dass mit einem Mal aus einem toten Herzen eine Antwort kommt und ja, sagt zu Gott. Diese Macht hat Gottes Wort. Und der Gott, der in unseren Herzen Glauben geweckt hat, er sorgt auch dafür, dass dieser Glaube erhalten bleibt, dass dieser Glaube nicht aufhört. Eine andere Gruppe von Gläubigen, die ähnlich wie die Empfänger des ersten Petrusbriefes ehemalige Juden waren, die auch bedrängt wurden, verfolgt wurden und darum entmutigt waren und teilweise in Gefahr standen, das christliche Bekenntnis ganz aufzugeben. Solchen sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, dass wir einen himmlischen hohen Priester haben, der dafür sorgt, dass wir durch diese Welt, durch diese Zeit hindurch gerettet werden. Hebräer 7, Vers 25. Daher vermag er auch völlig zu erretten, die durch ihn Gott nahen, indem er immer da lebt, um sich für sie zu verwenden. Jesus Christus tut Fürbitte für die Seinen. Welche Liebe Jesus bietet, Glauben schauen wir empor, seine Mittlerstimme redet für uns zu des Vaters Ohr. in den Himmel eingegangen, siegreich, voller Herrlichkeit, bleibt sein Herz doch voll Verlangen, uns zu segnen alle Zeit. Das ist unser himmlischer Hohepriester. Durch seine Fürbitte sorgt er dafür, dass unser Glaube bewahrt bleibt. Und durch Glauben werden wir hindurchgetragen und hindurch gerettet. Hörte unser Glaube auf, gingen wir unter. Und so schreibt Petrus diesen bedrängten Gläubigen: Gottes Macht bewahrt euch durch Glauben. Und dieser Petrus weiß, was es heißt, von der Macht Satans, vom Feind angegriffen zu werden. Und er weiß auch, was es heißt, dass der Herr für die Seinen betet, so dass ihr Glaube nicht aufhört. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Petrus ist in der Versuchung gestrauchelt, hat also genau das getan, was der Herr ihm angekündigt hatte. Der Herr hat ihm gesagt: Du wirst mich verleugnen. Petrus, ich kenne dich. Du kennst dich selbst nicht gut genug. Du meinst zwar, du werdest mich nicht verleugnen, ich aber kenne dich und ich weiß, du wirst mich verleugnen. Aber, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und dann ist Petrus gefallen. Und dann steht in Lukas Kapitel 22, Vers 61, der Herr wandte sich um und blickte Petrus an, und Petrus gedachte an das Wort des Herrn, wie er zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Der Herr hatte genau das gesagt: Du wirst mich dreimal verleugnen. Petrus hat genau das getan, was der Herr ihm vorausgesagt hatte. Er gedenkt an das Wort des Herrn und damit muss er natürlich auch einsehen und bekennen: Der Herr hat die Wahrheit über mich gesagt. Ich war von mich eingenommen. Ich habe gesündigt. Ich habe versagt. Aber er dachte auch an die anderen Worte des Herrn. Er dachte auch an die Worte des Herrn, dass der gleiche Herr, der ihm gesagt hatte, du wirst mich verleugnen, ihm auch gesagt hatte, aber ich sorge dafür, dass dein Glaube nicht aufhört. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und so ist im Herzen des Petrus der Glaube wieder da gewesen. Anders als bei Judas, der hinging und sich aufhängte. Petrus hat sein Versagen bekannt und der Herr sorgte dafür, dass sein Glaube wieder auflebte und dass sein Glaube nicht aufhörte. Wir verdanken dem Herrn wirklich alles. Wir haben gesehen, seine Gnade hat sich uns zugewandt, die wir es nicht verdient haben. Er hat durch sein Wort an uns gewirkt, durch seinen Geist an uns gewirkt, in unseren Herzen das geweckt, was von Natur nicht da war. Glaube, Gehorsam. Wenigstens was mich betrifft, ich wollte alles andere als Christ werden. Alles andere als das. Ich hatte überhaupt kein Interesse daran, an irgendeinen Sohn Gottes oder an irgendetwas zu glauben. Und so ist es wirklich wahr, wie der Herr sagt in Lukas 19, Vers 10, der Sohn des Menschen ist gekommen zu suchen und zu retten. Wir sagen zwar, dass wir suchten. Ja, wir suchten schon. Und dann haben wir den Herrn gefunden und nachher merken wir, nein, es war der Herr, der mich suchte. Er war zuerst da und er wirkte an mir. Und er sandte sein Wort. Und er wirkte an mir durch seinen Heiligen Geist. Der Vater zog mich zum Sohn. Kann niemand zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater ihn ziehe. Der Vater zog mich. Er überführte mich. Er weckt in meinem Herzen Glauben an seinen Sohn. Und er sorgt dafür, dass dieser Glaube nicht aufhört. Was für ein Gott, was für ein Retter. Wie groß ist seine Gnade. Und darin frohlocken wir. Worin ihr frohlockt, darin frohlocken wir. Und so gibt Petrus diesen bedrängten Gläubigen wiederum seinen Fingerzeig. Schaut, wenn ihr darauf fixiert seid, dass ihr es in dieser Welt schön habt, dass es euch gut geht, dass ihr gesund seid, dass ihr immer Arbeit habt, dass eure Geschäfte gelingen, dann werdet ihr immer wieder frustriert sein. Wenn ihr darin frohlockt, in diesen Geschäften, nein, wir frohlocken in etwas ganz anderem. Wir frohlocken in der Tatsache, dass Gott uns erwählt hat, dass Gott uns gerettet hat, dass Gott uns ein Erbe bereitet hat, dass seine Macht uns bewahrt, durch Glauben, dass er uns hindurchträgt und dass in der letzten Zeit das, was Gott an uns getan hat, geoffenbart werden wird. Darin frohlocken wir, denn das kann uns niemand nicht nehmen. Keine Krankheit, kein Tod, keine Verfolgung, keine Arbeitslosigkeit, nichts kann uns das nehmen. Darin frohlocken wir. Und darin müssen wir unser Herz verankern. Verankern lassen. Und dann kommt der Vers 6. Und wir merken, dass Petrus ein Mann ist, der durch all diese Feuer der Erprobung und Versuchung gegangen ist. Und er weiß ganz genau, was eine angefochtene Seele braucht. Zuerst müssen wir uns darauf besinnen, was Gott gewirkt hat. Und das hat Petrus jetzt getan. Und nachher beginnt er das aufzugreifen, was ihnen unter der Haut oder sogar auf der Haut brannte. Sie gingen durch Leiden. Und Petrus beginnt jetzt davon zu reden und er tut es immer wieder in diesem Brief. Und er nennt ihnen Gottes Absichten, welches Gottes Absichten sind, mit aller Drangsal, die sie befällt. Dass es nur gute Absichten sind, dass es ihnen nur zum Segen und zum Guten ist, und das wiederum wird ihnen zur Ermunterung. Den Mut nicht zu verlieren, nicht verzagt zu werden. Die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, betrübt seid durch mancherlei Versuchungen. Nötig, schönes Wort. Nötig. Weil es gut ist für uns. Gott gibt uns in seinem Wort eine ganze Reihe von Ursachen, warum wir uns freuen können, auch wenn wir durch mancherlei Versuchungen und Drangsal gehen. Ein erster Grund ist der, der hier gesagt wird, wenn es nötig ist. Der Gott, der alles lenkt, der unser Leben bewahrt, der unser Held, der unser Ziel und unser Erbe bestimmt hat, der uns dahin führt, er lässt nicht zu, dass uns irgendetwas befällt, das nicht für uns gut wäre. Es ist nötig. Ich habe gestern das nur so nebenbei erwähnt, dass wir falsche Vorstellungen haben, wenn wir meinen, es müsse uns in allen Bereichen des Lebens nur gut gehen. Ich nannte als ein Beispiel, nicht alle haben eine Ehefrau oder einen Ehemann, der ihnen diese Hilfe oder dieser Beistand oder dieser Mann oder diese Frau ist, den sie gerne hätten. Viele Christen haben einen ganz schwierigen Ehepartner, ungläubigen Ehepartner oder sonst irgendeinen Kauz. Ja. Und nachher hat jemand mir im Gespräch genau den Namen genannt, an den ich dachte. Ich dachte, als ich das so sagte, an John Wesley. Er hatte eine ganz schwierige Frau. Also die war ihm eine wahre Plage. Ja, die hat ihn also nur zugesetzt, was sie nur konnte. Versucht ihn zu hindern, ihn unmöglich zu machen. Die hat seine persönliche Post, seine Briefe aufgemacht, Briefe, die er absenden wollte und Dinge darin verändert. Und also ganz unmöglich. Ja. Aber offensichtlich war das nötig. Denn John Wesley war ein Mann, der solch ungeheuren Erfolg hatte in seinem Dienst, in seiner Arbeit. Er war ein sehr fleißiger, ein sehr disziplinierter Mann, war auch ein Mann, der eine eindeutige Führernatur hatte, hatte auch diese Art an sich, dass er verstand, Menschen sich gefügig zu machen. Und so hat Gott diesen Mann demütigen müssen. Es war nötig. Er wäre sonst stolz geworden und er wäre zuschanden geworden. Und so musste Gott diesen Mann durch dieses Mittel, das ihn beständig stach, demütigen. Musste ihn demütigen. Es war nötig. Ihm selbst zum Wohl und vielen zum Segen. Wenn es nötig ist. Nun, unser erster Reflex ist immer, wenn etwas Angenehmes uns befällt oder wenn wir in eine unangenehme Lage kommen, der erste Reflex ist immer, wie komme ich da raus, wie werde ich das los? Dieser Reflex ist nicht gut. Der Reflex ist natürlich. Aber Gott will uns Besseres lehren, dass wir uns fragen dürfen, wozu Gott das verwenden will. Was uns befällt, ist nötig. Es muss sein. Es ist gut für uns. Und dann nennt Petrus im Vers 7 einen Grund, einen wichtigen Grund, einen Hauptgrund, warum es nötig ist, dass solche Versuchungen die Glaubenden befallen. Warum es nötig ist. Unser Glaube muss offenbar werden. Das heißt, es muss deutlich werden, ob wir wirklich echten Glauben haben oder nicht. Auf dass die Bewährung eures Glaubens, dass man wie Gold prüfen muss. Euer Glaube muss bewährt werden. Es muss sich zeigen, ob euer Glaube echt ist oder nicht. Man erlebt das ja von Zeit zu Zeit wieder, dass man mit Menschen zu tun hat, die sind schon jahrelang in einer Gemeinde und sie denken, sie seien gläubig und doch ist das Fundament nie gelegt worden, nie zu einer Wiedergeburt gekommen, nie lebendiger Glaube in ihren Herzen entfacht worden. Und erst nach Jahren wird das ihnen bewusst. Und wie wichtig ist es, dass wir diese Gewissheit von Gott bekommen, dass wir lebendigen, gottgemäßen Glauben haben. Glaube, der uns mit Gott und mit der Ewigkeit verbindet. Glaube, der uns mit dem Sohn Gottes verbindet. Glaube, der uns zu Erben der Herrlichkeit machen. Und die Drangsal macht es offenbar. Die Drangsal macht es deutlich, ob jemand wirklich Glauben hat oder nicht. Der hat das im Gleichnis vom vierfältigen Ackerfeld angekündigt. Er hat gesagt, es gibt Leute, die nehmen das Wort mit Freude ab. Oh, wunderbar, großartig, bekennen den Herrn, das Evangelium, wie herrlich, wie schön, wie groß ist das, wunderbar. Und dann kommt Drangsal, kommen Versuchungen und dann zeigt sich, dass sie gar keinen wahren Glauben haben, fallen ab. Nehmen Anstoß, sagen, oh, was ist denn das jetzt? Soll das Gottes Liebe sein? Soll das seine Gerechtigkeit sein? Dass mir jetzt so dreckig geht, er lässt mich ja sitzen und so weiter. Also wir sollten dankbar sein für Drangsal, für Versuchungen, für Anfeindungen, denn sie sind wie Feuer für das Gold. Sie zeigen, ob unser Glaube echt ist. Und wie wichtig der Glaube ist, haben wir gesehen im Vers 5. Wir werden durch Glauben bewahrt zur Rettung. Es muss gottgewirkter Glaube da sein. Ich las einmal von einem Trupp von Goldsuchern in Australien, Gold gesucht. Ja, das gelbe Metall, am Golde hängt nach Golde, drängt doch alles. Sie wollten Gold. Und sie sind dann so an einen Berg gekommen und da glitzerte es so gelb. Und die haben sich das angeschaut. Naja, Katzengold. Sind dann weitergezogen. Ließen es liegen. Hätten sie es im Feuer erprobt, dieses Gestein, das da so Gold, so goldgelb glitzerte, hätten sie gemerkt, es war wirklich Gold. Aber sie dachten, es ist sowieso kein Gold und sie haben es nicht durchs Feuer gehen lassen. Hätten sie die Feuerprobe gemacht, hätten sie gewusst, das ist wirklich Gold. Ja, die haben sich nachher geärgert. Wie gut wäre es gewesen, hätten wir es durchs Feuer geführt. Wie gut ist es, dass Gott uns durchs Feuer führt. Denn da wird offenbar, ob unser Glaube echt ist oder nicht. Ob es nur sein Glaube ist oder wahrer Glaube. Weitere Gründe, warum es gut ist, warum wir uns auch in der Drangsal freuen können. Wir freuen uns in der Drangsal, weil dann die Kraft Christi über uns ist. Das sagt Paulus im 2. Korintherbrief, 2. Korinther 12, Vers 10. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Schmähungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten für Christus, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Oder ein anderer Grund, wir freuen uns in Drangsalen, weil die Drangsale uns in allem vollkommen und vollendet machen und dafür sorgen, dass wir keinen Mangel haben. Das sagt Jakobus im 1. Kapitel seines Briefes. Jakobus 1, 2. Achtet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen fallt. Und wenn man Jakobus nicht kennt, dann müsste man denken, er sei ein Zyniker. Ist doch zynisch. Geht's dir dreckig, Freund? Freu dich. Und doch sagt er genau das. Er sagt genau das. Achtet es für lauter Freude. Meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung fallt, und dann sagt er warum, da ihr wisst, dass die Bewährung des Glaubens, wieder die Bewährung, der Glaube wird offenbar, ob er echt ist, und das führt dann zu Ausharren. Und dieses Ausharren in Widerwärtigkeiten sorgt dafür, dass ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Ja, willst du vollendet und vollkommen werden? Und wünschest du das, in nichts Mangel zu haben? Ja, sicher wünsche ich das. Ja, Gott will das auch für dich. Und das beste Mittel, das er weiß, ist Schwierigkeiten, Drangsal, Unerwünschtes, Lästiges in deinem Leben. Und darum sendet er solche Dinge. Das sind keine Zufälle, das sind keine widerlichen Umstände. Da hat sich nicht die ganze Welt wider dich verschworen. Gott sendet das, das ist das Mittel in seiner Hand, weil er dir nur Gutes will. Er will dich vollendet und vollkommen machen und er will nicht, dass du in irgendeiner Sache Mangel hast. Oder wir freuen uns der Drangsale, weil sie ein Beweis dafür sind, dass Gott uns in besonderer Weise liebt, dass wir ihm nicht gleichgültig sind. Eltern, die ihre Kinder lieben, züchtigen sie, weil ihnen ihre Kinder nicht gleichgültig sind. Hebräer 12, Vers 6. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Oder Offenbarung 3, 19. Ich überführe und züchtige so viele ich liebe. Und ein weiterer Grund, warum Drangsale gut sind. Sie dienen der Förderung des Evangeliums. Das sagt Paulus im Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 12. Philipper 1, Vers 12. Ich will aber, dass ihr wisst, Brüder, dass meine Umstände mehr zur Förderung des Evangeliums geraten sind. Sagt er im Gefängnis. Philipper 1, 12. Und so ließen sich der Gründe noch mehr aufzählen. Wir wollen aber weiterkommen. Verse 7 und 8, das Feuer, welches den Glauben erprobt, auf das er erfunden werde zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Dahin lenkt Petrus immer wieder die Aufmerksamkeit der Empfänger seines Briefes. das Kommen des Herrn, die kommende Herrlichkeit. Und dann Vers 8, welchen ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, liebt. Die unsichtbare Welt, der unsichtbare Gott. Ja, ist denn die unsichtbare Welt, weil sie unsichtbar ist, weniger wirklich als die sichtbare Welt? Wir urteilen doch meistens so. Der Glaube ist schon gut und der Himmel und all das, schon recht. Aber im eigentlichen Leben zählen doch andere Dinge. Und im eigentlichen Leben, was meinen wir damit? Ja, da meinen wir dieses irdische Leben und die Welt der Sinne, in der wir uns bewegen. Die halten wir für die wirkliche Welt und die andere, ja, das, die unsichtbare Welt ist schon irgendwie da, aber nicht so ganz wirklich. Das ist die Art der Philister, die Dinge zu beurteilen. Oder die Perspektive der Frösche, können wir auch sagen. Nun, nach biblischem Urteil, was ist denn gewichtiger? Die unsichtbare oder die sichtbare Welt? Ja, warum denn?
Weil sie bleibt.
Ganz genau, weil sie bleibt. Und die sichtbare Welt? Vergeht. Nun, die sichtbare Welt, die Welt, in der wir leben, die ist schon wirklich. Sie ist wirklich genug. Wir holen uns genügend Beulen und aufgeschlagene Knie, um das zu spüren. Diese Welt, die ist wirklich genug. Die Hindus sagen, diese Welt, die sei gar nicht, sei alles Illusion. Das ist natürlich ein Unfug, diese Welt ist wirklich. Aber sie ist nur in einem untergeordneten Sinn wirklich. Die unsichtbare Welt, die ist in einem höheren Sinn wirklich. Denn erstens war die unsichtbare Welt, bevor die sichtbare Welt war. Und zweitens wird das Unsichtbare, die unsichtbare Welt, auch dann sein, wenn diese Welt nicht mehr ist. Und darum ist er ein wirklichkeitsbezogener Mensch, ein wahrer Realist, wer für die Ewigkeit lebt. Das ist wahrer Realismus. Das ist also nicht etwa Überspanntheit und Unnüchternheit für die Ewigkeit und für die unsichtbare Welt leben. Das ist Realismus. Schlagen wir 2. Korinther 4 auf. Verse 16 bis 18. 2. Korinther 4, Verse 16 bis 18. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn, und jetzt kommt genau das, was Thomas sagte, denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Drangsal bewirkt ein über die Maßen überschwängliches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, indem wir das anschauen, was, indem wir nicht das anschauen, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht. Denn das, was man sieht, ist zeitlich. Das aber, was man nicht sieht, ist ewig. Und das hat unendlich größeres Gewicht, wie Paulus sagt. Das, was in dieser Zeit, in dieser Welt geschieht, das geht vorüber und ist darum verhältnismäßig leicht. Auch wenn es uns jetzt drückt, aber verhältnismäßig leicht. Wenn wir das nämlich vergleichen mit der Ewigkeit. Das, was bleibt, hat ewiges Gewicht. Ewig. Und so, Paulus sagt, wir schauen das an, was man nicht sieht. Das ist ja wirklich ein Paradox. Ich könnte sagen, das ist Schwachsinn, so etwas zu sagen. Du kannst doch nicht etwas anschauen, das man nicht anschauen kann. Hör mir auf mit diesem Unsinn. Ja, wir schauen eben mit anderen Augen an. Der Geist Gottes öffnet uns die Augen für Dinge, die man nicht sieht. Und wir sehen Dinge, die man nicht sehen kann. Das ist wirklich so. Ich las in diesem genannten Buch da über die Geschichte der Reformation, übrigens, wenn es interessiert, ich kann das Buch ja hier mal zeigen. Das ist Band 2, eine zweibändige Geschichte der Reformation in England, geschrieben von einem gewissen Merle d'Aubigny. Er wurde gestern übrigens erwähnt. Er wurde auch von dieser Genfer Erweckung beeinflusst. Wurde durch diesen Robert Haldane, von dem wir gestern hörten, seines Unglaubens überführt und kam zum Glauben durch die Arbeit am Beschäftigung am Römerbrief. Und in dieser Geschichte wird auch beschrieben, wird einiges beschrieben von den Missständen und von diesem krassen Aberglauben, der in der römischen Kirche herrschte und der das Volk in Knechtschaft, in der Knechtschaft des Aberglaubens hielt. Da gab es eine Kirche, in der wurde eine Reliquie aufbewahrt. Und zwar in einer Flasche, in einem Kristallfläschchen, hatte man einige Tropfen des wahren Blutes Jesu. Und es war so, man durfte dieses Fläschchen und dieses Blut sehen. Und zwar war das immer das Zeichen dafür, dass einem die Sünden vergeben worden waren. Also man musste beichten, beim Priester beichten. Und dann hat der Priester die Bedingung für die Absolution genannt. Und nachdem man diese Bedingung erfüllt hatte, wurde man in sein Kämmerchen geführt und durfte man die Augen aufmachen. Und dann durfte man dieses Blut sehen, das jetzt die Sünden abgewaschen haben sollte. Aber es war immer so, wenn jemand viel Geld hatte, also reiche Leute, denen hat man eine ziemlich hohe Summe, Geldsumme als Absolution auferlegt, und dann durften sie dieses Fläschchen sehen, wurden diese Kammer geführt und die Augen aufmachen, und dann sahen sie nichts, sahen sie nur ein Fläschchen, aber nichts drin. Und dann wurde ihnen zu verstehen gegeben, ja, ihr habt nicht genug bezahlt, wir müssen eine höhere Absolution von euch fordern. Sondern noch mehr bezahlt. Ein zweites Mal versucht. Und noch immer konnten sie dieses Blut nicht sehen. Und dann bezahlten sie noch mehr und wurden wieder ein drittes Mal in diese Kammer geführt. Und siehe da, plötzlich sahen sie in diesem Fläschchen das Blut. Nun, das Ganze war ein billiger Trick. Es war eine Flasche, die hatte auf der einen Seite so dickes Glas, dass man da nicht durchgesehen hat, und auf der anderen Seite war das Glas so dünn, und da konnte man dann diese rote Flüssigkeit drinnen sehen, und hat man die Flasche einfach entsprechend gedreht. Ja, die wollten eben sehen, die wollten das sehen, mit ihren Augen sehen, von dem sie dachten, das sei das Blut, das Lamm Gottes vergossen hat, um uns von den Sünden abzuwaschen. Peter spricht nicht von dieser Art sehen. Wir sehen, was man nicht sehen kann. Wir sehen Unsichtbares. Wir haben den Herrn nie gesehen. Und doch lieben wir ihn. Den, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, liebt. Der Geist Gottes weckt in uns. Diese Beziehung knüpft diese Beziehung zu einer Person, die wir mit unseren Sinnen nie wahrgenommen haben und auch nie zu sehen brauchen. Und obgleich wir ihn nie gesehen haben, lieben wir ihn. Und obgleich wir das Blut Jesu nie gesehen haben, wissen wir und sind völlig davon überzeugt, dass dieses Blut dich und mich reingewaschen hat. Eine gottgewirkte, übernatürliche Überzeugung ist in unseren Herzen da. Und in dieser Gewissheit, in diesem Glauben, frohlocken wir. Wir frohlocken mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude. Und wissen, dass wir das Ende des Glaubens, die Errettung der Seelen, davontragen. Wir wissen, dass wir das Ende des Weges erreichen werden. Nicht um unseretwillen, um Gottes Treue willen. Nicht um unseretwillen, um Jesu willen. Weil er uns errettet hat. Und das ist eine so große, eine so gewaltige, eine so gigantische Sache. Und um das den Empfängern dieses Briefes deutlich zu machen, erinnert Petrus an zwei Gruppen von Personen, die ein ungeheures Interesse an dieser Sache haben. Zuerst nennt er die Propheten und dann die Engel. Die Propheten, Vers 10. Über diese Rettung, die ihr erfahrt, diese Rettung, die euer Teil ist, über diese Rettung haben Propheten nachgesucht und nachgeforscht. Ich bin gerade am Propheten Jeremia am Lesen, und wenn man diesen Propheten liest, dann begegnet man zuerst einem Mann, der daran ist zu verzweifeln. Kapitel um Kapitel beschreibt er oder wird wiedergegeben die Botschaft des Propheten Jeremia, wie er die Sünde, den Unglauben, den beständigen Abfall des Volkes Gottes aufdeckt. Keine Hoffnung, ein solches Volk, Gott gibt es dahin. Gott sagt ihm sogar, bete nicht mehr für dieses Volk. Ich habe es dahin gegeben, verworfen. Und Jeremia ist daran zu verzweifeln, denn er liebt dieses Volk, er liebt seinen Gott. Gott wird durch die Sünde des Volkes entehrt und dieses Volk, das erwählte Volk, von Gott verstoßen. Er kann diesen Gedanken fast nicht ertragen. Und dann offenbart ihm Gott den Gnadenbund und beginnt dem Jeremia davon zu reden, wie er auf seine Weise wirken würde und dafür sorgen würde, dass ein Volk gerettet wird, ein Volk bewahrt werden wird und ein Volk im Glauben und im Gehorsam verharren werde, in den Wegen Gottes wandeln werde, zu Gottes Ehre und diesem Volk selbst zu unaussprechlichem Glück. Der Gnadenbund. Und wie muss das Herz dieses Jeremia gejubelt haben, als er das erkannte und merkte und begriff, Gott wird handeln und ein sündiges, unwürdiges Volk wiederherstellen und dieses Volk so verändern, ihnen solche Herzen geben, dass sie Gott gehorchen wollen, Gott vertrauen, Gott dienen, Gott gefallen und ihm treu bleiben. Und er hat sicher auch darüber nachgedacht, wann wird das wohl sein? Wann wird das endlich geschehen? Und welches werden die Glücklichen sein, die von dieser Gnade kosten dürfen, diesen Gnadenbund genießen dürfen? Und Petrus sagt, ihr seid genau die Leute. Die Propheten, die haben das selber noch nicht erfahren und erlebt. Ihr seid jetzt dieses Volk. Ihr habt jetzt diese Vorrechte. Die Gnade Gottes, die euch errettet, die euch ein neues Herz gibt, eine neue Natur gibt, euch bewahrt und euch sicher ans Ziel bringt. Was seid ihr doch für bevorzugte Leute? Nun, ich will jetzt nicht eingehen auf die verschiedenen Haushaltungen, also auf die Wiederherstellung Israels, die noch aussteht, aber dem Prinzip nach gilt das ja genauso für die christliche Gemeinde. Auch wir sind solche, die alle geistlichen Segnungen dieses Gnadenbundes genießen dürfen. Etwas, das die Propheten ankündigten, und nachdem sie es angekündigt hatten, haben sie beständig darüber nachgedacht und nachgeforscht, wann wird das in Erfüllung gehen und wer wird, was werden das für Leute sein, die das genießen dürfen. Über diese Rettung haben die Propheten nachgesucht und nachgeforscht, die von der Gnade gegen euch geweissagt haben. Forschend auf welcher oder welcherlei Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete. Als er von den Leiden, die auf Christus kommen sollten, und von den Herrlichkeiten danach zuvor zeugte. Hier die Leiden und die Herrlichkeit Christi, darauf werde ich später noch zurückkommen. Aber jetzt im Vers 12, die zweite Gruppe von Personen, die ein ungeheures Interesse daran haben, an dem, was Gott in seiner Gnade mit Sündern tut. Nämlich die Engel. Dinge, in welche Engel hineinzuschauen begehren. Engel. Für die Engel ist das etwas ganz Unbegreifliches. Was Gott an Menschen tut. Die Engel hatten unter sich eine Rebellion erlebt. Einer unter ihnen hatte sich gegen Gott erhoben und er war mit seinem Anhang aus dem Himmel gestürzt worden. Oder gestürzt worden, hat zwar immer noch Zugang zum Himmel, aber gestürzt. Satan und sein Anhang. Und die Engel wissen, dass der Satan und sein Anhang auf immer unter Gottes Zorn stehen und eines Tages von Gott auf ewig gerichtet werden. Am Ort der Verdammnis, im Feuersee. Das wissen die Engel. Und die Engel waren dabei, als die Menschen erschaffen wurden. Hiob, da steht im Buch Hiob, dass die Engel, die Morgensterne, allesamt jauchzten, als Gott die Erde schuf. Wie viel Zeit haben wir noch? Noch 2 Minuten. Und die Engel haben zugeschaut, als Gott den Menschen schuf, und haben beobachtet, wie die ersten Menschen im Garten Eden waren. Und haben gesehen, wie der gefallene Engel Satan hinging und die Menschen in diese gleiche Rebellion gegen Gott anstiftete. Und dann müssen die Engel gedacht haben, jetzt ist auch das Menschengeschlecht auf immer gefallen. Und dann haben die Engel gesehen und gehört, wie Gott anfängt, Rebellen Verheißungen zu geben von Errettung und von Wiederherstellung, von Vergebung und von Gnade. Etwas, das Engel nicht kennen. Und sie stehen da und sind über die Maßen verwundert, wie ehemalige Sünder, Rebellen, solche, die Satan gefolgt waren, in ihrer Auflehnung gegen Gott, wie sie so verändert werden, dass sie nichts anderes wollen als diesem Gott gehorchen, seinen Willen leben, ihm danken, ihm dienen, für ihn da sein. Die stehen da und beten darob die mannigfaltige Weisheit Gottes an, wie Gott das fertigbrachte. Wie Gott das fertigbrachte, Menschen wie wir sind. Rebellen gegen Gott, zu solchen zu machen, die Gott gehorchen wollen, die ihm vertrauen, die ihm dienen wollen, die für ihn leben wollen. Das ist ein gigantisches Schauspiel für die ganze Engelwelt zur Ehre, zur Verherrlichung Gottes. Und das ist ein weiterer Grund, weitere Ursache, die Petrus den Empfängern dieses Briefes nennt, zu verlocken. Ihrem Gott zu danken, auch in Drangsalen und in Schwierigkeiten, nicht mutlos zu werden, sondern vielmehr darin eine Gelegenheit zu sehen, vor der Engelwelt ihren Gott zu verherrlichen. Ich schließe mit Epheser 3, Vers 10. Auf dass jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Versammlung kundgetan werde, die gar mannigfaltige Weisheit Gottes.